Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Herzlich willkommen zu einer Folge Blackbox, der Psycrime Podcast, die wir schon ganz, ganz lange mal machen wollten. Und zwar geht es heute um ein Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt, und zwar die heftige Überbelegung der Maßregelvollzugseinrichtungen in Deutschland.
Das Thema haben einige von euch auch schon angefragt, insbesondere diejenigen, die in dem Bereich arbeiten von euch. Und immer wieder habt ihr uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass es bei euch genauso ist, dass ihr Gefahren darin seht, dass ihr Probleme an der Stelle seht. Das Thema Überbelegung im Maßregelvollzug ist auch immer mal wieder in den Medien zu sehen. Und da wir es als unseren Auftrag betrachten, über alle möglichen Aspekte rund um das Thema forensische Psychologie aufzuklären, darf natürlich dieses Thema in diesem Podcast nicht fehlen.
Natürlich hat das Ganze bei uns auch einen kleinen persönlichen Touch. Viele von euch wissen ja, dass wir auch Psychologinnen sind, dass ich einige Jahre in der forensischen Psychiatrie gearbeitet habe. Und in diesem Sinne habe ich quasi diese ganze Überbelegung auch selbst mitbekommen und muss sagen, dass es wirklich die Arbeit massiv erschwert und auch tatsächlich wirklich da Patienten sind, die unter ganz schlimmen Bedingungen in diesen Psychiatrien leben müssen. Aber ich will es nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden darüber noch ganz ausführlich in dieser Folge sprechen. Bevor wir jetzt aber in diese Thematik reingehen, würde ich vorschlagen, dass wir unsere nicht ganz mehr so neue Rubrik der Hörernachrichten noch einmal mit aufnehmen. Und zwar haben wir heute eine Frage von nicht nur einer Hörerin, sondern tatsächlich mehreren Hörern dabei. Ich lese allerdings jetzt mal eine Nachricht vor, die wir jetzt speziell von einer Hörerin bekommen haben. Hallo, ich hatte früher beruflich viel mit psychotischen Menschen zu tun. Ich habe in der Kanzlei eines Berufsbetreuers gearbeitet. Damals fand ich die Krankheitsbilder schon furchtbar, vor allem Schizophrenie sowie die manischen Phasen der bipolaren Störung. Nachdem dann auch eine Freundin von mir in einer drogeninduzierten Psychose erkrankt ist, habe ich die Distanz zu der Thematik verloren und bin an einer Angst- und Panikstörung erkrankt. Die Angst vor dem Verrücktwerden. Das, was ich bei Erkrankten gesehen habe, hat mir schreckliche Angst davor gemacht, ebenfalls an einer Psychose zu erkranken. Vor allem die fehlende Krankheitseinsicht der Betroffenen finde ich total beängstigend. Wie schützt ihr euch selbst vor diesen Gedanken? Ihr erlebt diese Situation im Berufsleben ja ständig.
Also erstmal kann ich diese Frage total gut verstehen, weil meinen ersten Berührungspunkt mit der Psychologie bzw. Psychiatrie hatte ich noch vor meinem Psychologiestudium, als ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie für einen Tag einen Probetag gemacht habe, weil ich dachte, ich würde keinen Studienplatz bekommen in dem Semester. Und habe mich dann entschieden zu sagen, okay, ich bewerbe mich in der geschlossenen Abteilung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, um da Erfahrungen zu sammeln. Dann habe ich aber doch einen Studienplatz bekommen und habe deswegen dieses Praktikum nie angetreten. Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich damals auf dieser Station auch Krankheitsbilder und Verhaltensweisen gesehen habe, die mich erschreckt haben. Und ich war damals noch so jung, dass der zeitliche Abstand in Jahren zwischen den Patientinnen und Patienten da und mir gar nicht so groß gewesen ist. Und damals habe ich auch darüber nachgedacht, wie ich damit umgehen würde und ob ich Angst davor habe. Und ich erinnere mich daran, dass ich lange darüber nachgedacht habe, ob mir das Angst macht. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich tatsächlich überhaupt keine emotionale Beziehung dazu gehabt. Und das erste Mal, dass ich selber überhaupt den Gedanken hatte, oh mein Gott, das könnte mir auch passieren, war, als ich, die fleißigen Blackbox-Hörer kennen die Geschichte, einen Bekannten von mir mitten in einer Psychose getroffen habe und versucht habe, ihm zu helfen, indem ich dafür gesorgt habe, dass er seine Medikamente nimmt, seine Familie angerufen habe und mich in eine zugegebenermaßen wahrscheinlich sehr gefährliche Situation begeben habe, bei der ich im Rückblick aber, also im Rückblick weiß ich, dass sie gefährlich war. Aber damals ist mir das gar nicht so krass bewusst gewesen. Und ich weiß, dass ich da damals das erste Mal gedacht habe, oh mein Gott, das könnte mir auch passieren. Und ich glaube aber irgendwie, dass ich mich gedanklich nie so intensiv damit beschäftige, dass mir das auch passieren kann. Also so wie ich mich gedanklich auch nicht so viel damit beschäftige, dass ich Krebs bekommen könnte oder dass ich mir ein Bein brechen könnte. Weil immer wenn der Gedanke kommt, also an irgendwelche anderen Dinge, die mir passieren könnten, schiebe ich das zur Seite und denke mir, selbst wenn du jetzt drüber nachdenkst, wird es nicht verhindern, dass es passiert, wenn es passiert.
Ja, ja, ich hab's ähnlich. Ich würde sagen, ich kann ganz gut sehr der Lulu sein. Also ich bin sehr gut darin, mir zu denken, ja, sowas passiert in der Welt, aber mir passiert es nicht. Das ist ein Gedanke, der sehr präsent ist bei mir, obwohl ich natürlich kognitiv weiß, dass das nicht der Fall ist und dass mir genauso Dinge passieren können wie allen anderen auch. Dass ich zum Beispiel gerade auch im besten Alter bin, selbst eine Schizophrenie zum Beispiel zu entwickeln und dass das mir auch passieren kann. Aber irgendwie so ist dieser Gedanke von wegen mir passiert das schon nicht, bei mir schon sehr stark. Und ich glaube, dass das was ist, was mich vor diesen Gedanken gerade auch in der Arbeit in der forensischen Psychiatrie sehr geschützt hat in die Richtung, da irgendwie so eine Ängste zu entwickeln. Ich kann mich auch erinnern an Patienten, die genau in meinem Alter waren, also dass ich da tatsächlich Menschen behandelt habe, die genauso alt wie ich waren, die vielleicht vor 2, 3 Jahren erkrankt sind, wo sie in einer ähnlichen Lebenssituation waren wie ich und ich mir schon ab und zu mal gedacht habe, okay, das hätte ich auch sein können, so wenn mein Leben anders verlaufen wäre, wenn meine genetische Disposition anders gewesen wäre, dann könnte ich da sitzen und vielleicht diese Person auf meinem Platz. Aber mehr als so diese flüchtigen Gedanken kommen bei mir gar nicht auf, wofür ich ehrlich gesagt sehr dankbar bin, denn ich glaube auch, so wie die Hörerin das hier beschrieben hat, dass das sehr belastend sein kann, wenn das eben was ist, was man immer wieder nachdenkt und wenn einem diese Möglichkeit so sehr bewusst wird, die ja eben natürlich besteht.
Ja, ja, ich habe selber, also du hast ja sehr viel häufiger mit Menschen zu tun, die beispielsweise eine Psychose haben als ich. Aber ich habe selber früher auch schon eine sehr emotional sehr distanzierte Beziehung zu derartigen Situationen gehabt. Also gar nicht, weil ich jetzt sagen will, so, oh, ich kann mich voll gut davon abgrenzen und ich habe das irgendwie ewig geübt oder so, sondern ich habe einfach von Natur aus häufig sehr viel Distanz zu solchen Dingen. Deswegen bin ich damals wahrscheinlich in dieser Situation auch einfach in die Wohnung reingegangen, habe mich mit dem unterhalten, also mit dem Kumpel von mir, habe versucht, ihm zu helfen und habe mir gar nicht so große Gedanken gemacht, dass das gerade gefährlich sein könnte und habe danach auch nicht darüber nachgedacht, dass mir das auch passieren könnte. Mhm. Weil ich es, also nicht in dem speziellen Fall, aber allgemein, ich psychische Erkrankungen und auch paranoide Schizophrenie, Psychosen, drogeninduzierte Psychosen etc. Ich finde das Gehirn so wahnsinnig interessant. Also die meisten von euch wissen das, dass ich mich unglaublich doll dafür begeistere, was genau im Gehirn passiert, wie genau unterschiedliche Aspekte auf neuronaler und neurologischer Ebene auf die Psyche einzahlen und was es für Unterschiede macht. Und ich fand damals schon wahnsinnig faszinierend, was da passiert. Und ich glaube, diese Faszination hat eine Distanz mit sich gebracht, die es mir leicht gemacht hat, darüber nicht so viel nachzudenken.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, dass so eine Distanz total schützend sein kann für einen selbst. Und ich glaube, so ein gewissen Maß braucht man diese Distanz auch. Natürlich wäre zu viel auch natürlich kontraproduktiv. Aber zum gewissen Maß ist das, denke ich, auch total sinnvoll und hilfreich, gerade in diesem Beruf, in dem wir uns eben bewegen, wo wir eben mit psychisch kranken Menschen konfrontiert sind, viel mit ihnen zu tun haben und eben ja ins Gespräch gehen und einfach halt, ich weiß nicht, das halt für uns sichtbarer ist als jetzt für andere Menschen, gerade vielleicht auch durch den Podcast ist natürlich, sind natürlich psychische Erkrankungen und auch Kriminalität ist ja was für uns sehr sichtbar ist, dadurch, dass wir uns einfach gefühlt jeden Tag damit beschäftigen.
Ja, ja, ich glaube, du hast an der Stelle allein durch deinen Job aufgrund deines Jobs in der forensischen Psychiatrie natürlich super lange jeden Tag damit zu tun gehabt. Und ich habe mich halt, glaube ich, eher in so Gelegenheitssituationen damit beschäftigt. Also ich hatte ja mehr mit so neurologischen Aspekten und sowas zu tun. Ja. Aber auch in unserem Podcast habe ich das Gefühl, und auch bei der Gerichtsverhandlung, bei der wir ja jetzt neulich waren, dass es einfach, also dass wir beide irgendwie, glaube ich, von der Grundhaltung, aber dass wir beide eine eher distanziertere, emotional distanziertere Perspektive darauf haben. Ich glaube, sonst könnten wir den Podcast auch nicht machen.
Ja, das denke ich auch. Wenn wir jetzt gerade über meine berufliche Zeit in der forensischen Psychiatrie sprechen, ist es vielleicht gerade ein ganz guter Moment, um überzuleiten zu unserem heutigen Thema und zu unserem heutigen Fall. Denn ich habe heute einen Fall mitgebracht, der tatsächlich aus der forensischen Psychiatrie ist, in der ich gearbeitet habe. Ich habe diesen Fall nicht direkt mitbekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt, hatte ich Urlaub und war zu dem Zeitpunkt in Berlin. Aber natürlich ist das deswegen ein Fall, der mir damals dann doch sehr nahe gegangen ist und der mich ganz schön aufgewühlt hat und auch in mir ganz viele Fragen aufgeworfen hat, so wie sicherlich bei allen anderen Mitarbeitern auch und bei vielen, vielen Menschen in Deutschland. Aber ich glaube, ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel mehr vorausgreifen und würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Fall rein. Und genau, ich bin gespannt auf unsere Diskussion anschließend. Ein windiger Spätsommernachmittag liegt über der kleinen Stadt Wiesloch. Die Sonne wirft lange Schatten über das Gelände des psychiatrischen Zentrums Nordbaden, während drinnen der Alltag seinen gewohnten Gang geht. Pflegekräfte eilen durch die Gänge, Patienten spazieren über das Gelände oder nehmen an Therapieeinheiten teil. Das Summen von Gesprächen, das Klappern von Tablettwegen, die Signaltöne automatischer Türen. All das formt die Kulisse eines Ortes, der auf Heilung ausgelegt ist. Doch nicht jeder, der hier lebt, findet den Weg zurück in ein normales Leben. Unter ihnen ist ein Mann, der seit fast 3 Jahren hier lebt. 33 Jahre alt, somalischer Staatsbürger, diagnostiziert mit paranoider Schizophrenie. Seine Akte ist lang. Gewalt, sexuelle Übergriffe. Doch die Justiz hat ihn nicht in ein Gefängnis, sondern in die forensische Psychiatrie gesteckt. Vor Gericht wurde er für schuldunfähig befunden, befindet sich daher aktuell nach § 63 StGB im Maßregelvollzug. An diesem Tag steht für ihn die Arbeitstherapie auf dem Plan. Ein routinierter Vorgang. Patienten mit fortgeschrittenem Therapieverlauf dürfen unter Begleitung die Station verlassen, um sich unter kontrollierten Bedingungen an Alltagsstrukturen zu gewöhnen. Ein Schritt in Richtung Freiheit, in Richtung Rehabilitation. Zu diesem Zeitpunkt hat er die Ausgangsstufe 5 erreicht. Eine von 9 Ausgangsstufen, die in der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie des PZN Wiesloch erreicht werden können. Damit hat er die Erlaubnis, sich in Begleitung mit Personal der Klinik auf dem Klinikgelände und in der Stadt Wiesloch aufzuhalten. Im Rahmen dieser Ausgangsstufe findet an diesem Tag eben dieser Weg in einer Gruppe von 6 Patienten und 2 Pflegepersonen in die Arbeitstherapie statt, die sich nur einige hundert Meter entfernt von seiner Station befindet. Auf diesem Weg entfernt er sich plötzlich mit schnellen, entschlossenen Schritten von den begleitenden Pflegepersonen. Diese rufen nach ihm, fordern ihn auf, stehen zu bleiben. Einer der Pfleger nimmt die Verfolgung auf und heftet sich in einem sicheren Abstand an seine Fersen. Gleichzeitig wird der Personennotruf aktiviert. Der Pfleger ruft die Zentralaufnahme an und diese schickt sofort ein Auto los. Sofort schrillen alle Personennotrufgeräte der Mitarbeiter der umliegenden Stationen lautlos. Nun wissen alle Bescheid. Irgendetwas stimmt nicht. Auch die Polizei wird alarmiert. Doch der Mann lässt sich davon nicht beirren. Innerhalb von Minuten hat er das Klinikgelände verlassen. Im Auto, das die Zentralaufnahme geschickt hat, fährt der zuständige Mitarbeiter mit der anwesenden Pflegekraft im Schritttempo hinter dem Patienten her. Immer wieder ruft der Pfleger nach dem Patienten, fordert ihn auf, stehen zu bleiben, die Flucht abzubrechen. Doch der Patient reagiert nicht. In der Wieslocher Innenstadt herrscht der übliche Freitagnachmittagsbetrieb. Menschen erledigen ihre Einkäufe, genießen einen Kaffee in den Straßencafés. Eine junge Frau, 30 Jahre alt, bewegt sich ahnungslos durch die Straßen. Sie hat keine Ahnung, dass sie in wenigen Minuten zur Zielscheibe einer unfassbaren Gewalttat wird. Der entflohene Patient betritt ein Einkaufszentrum im Ort Wiesloch. Seine Augen irren umher, seine Gedanken sind ein Labyrinth, aus dem er keinen Ausweg findet. Vielleicht hört er Stimmen in seinem Kopf, sieht Bilder, die nur er sieht. Dann entdeckt er in einer Auslage ein Schälmesser, ein kleines, handliches Küchenmesser mit einer kurzen, scharfen Klinge. Niemand achtet auf ihn, als er es an sich nimmt. Mit der Klinge in der Hand bewegt er sich weiter fort, tritt an die junge Frau heran und sticht zu. Der Pfleger, der dem Patienten in das Einkaufszentrum gefolgt ist, kann nichts tun. Die Frau hat keine Chance. Sie bricht zusammen, während Passanten panisch schreien, wegrennen, die Polizei alarmieren. Die Rettungskräfte eilen herbei, doch sie können nichts mehr für die Frau tun. Sie stirbt noch am selben Tag im Krankenhaus. Währenddessen nimmt die Polizei die Verfolgung des Täters auf. Die Beamten finden ihn nur wenige Straßen entfernt. Ohne Widerstand lässt er sich festnehmen. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Menschen in und um Wiesloch sind fassungslos. Wie konnte ein als gefährlich eingestufter Mann einfach aus der Klinik entkommen? Wieso konnte er unbehelligt in die Stadt gelangen und eine unschuldige Frau töten? Der Aufschrei und das Entsetzen sind groß. Eine Debatte um die Sicherheitsvorkehrungen des Maßregelvollzugs flammt auf. Hätte die Flucht verhindert werden können? War es ein Fehler, diesem Mann Freigang zu gewähren? Fragen, die nun auch speziell an das PZN Wiesloch gestellt werden. Am 15.09.2023 findet eine Sondersitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Integration zum Thema aktuelle Vorgänge Maßregelvollzug im psychiatrischen Zentrum Nordbadens statt. Es geht darum, wie es zu dieser Entweichung und der Tat kommen konnte und welche Maßnahmen kurz- und mittelfristig in Angriff genommen werden können, um zukünftig solche Taten zu vermeiden. In diesem wird auch die Überbelegung der Maßregelvollzugseinrichtungen in Deutschland angesprochen. Es wird darüber gesprochen, dass die Verhältnisse alles andere als optimal für untergebrachte Patienten, Personen, Mitarbeiter und Bürger sind. Die politische Verantwortung in diesem Fall wird dabei ausdrücklich in den Vordergrund gestellt. Am 27. Februar 2024 beginnt der Prozess vor dem Landgericht Heidelberg. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen, denn es geht nicht um Schuld im klassischen Sinne. Der Mann ist krank, nicht schuldfähig, so die psychiatrischen Gutachten. Die Staatsanwaltschaft fordert eine erneute Unterbringung im Maßregelvollzug. Diesmal unter strengeren Sicherheitsbedingungen. Untergebracht wird er nun jedoch nicht mehr in Wiesloch. Das will man dem anwesenden Klinikpersonal nicht mehr zumuten. Stattdessen wird er in den nächstgelegenen Maßregelvollzug verlegt.
Ich habe das damals mitbekommen, als das passiert ist. Denn Maxi und ich wohnen ja beide ganz in der Nähe davon. Ich habe sogar mal in Wiesloch gewohnt. Und ich weiß, um welches Einkaufszentrum es geht, weil ich da auch ein paar Mal war. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich genauso fassungslos auf diese Eilmeldung geguckt habe, weil es ging natürlich sofort überall durch die Medien.
Ja.
Und solange der nicht gefasst wurde, hieß es auch aufpassen. Ne, wenn ihr jemanden seht, der euch auffällt, sprecht ihn nicht an, haltet Abstand. Und ich war richtig geschockt, als ich das gelesen habe, weil das jemand, und man muss es ja leider so sagen, dass aus dem Maßregelvollzug jemand entweicht, ist jetzt nicht so, als wäre das noch nie passiert, seitdem ich in der Nähe eines Maßregelvollzugs wohne.
Nein, das ist was, was immer mal wieder vorkommt in allen Maßregelvollzugseinrichtungen in Deutschland. Das passiert. Das passiert, weil die Patienten Lockerungen bekommen und
genau.
Die müssen sie auch bekommen, also rechtlich müssen sie die bekommen. Das erklären wir gleich noch ein bisschen genauer, aber ja, das passiert immer mal wieder.
Eben, und es war nicht das, deswegen meine ich, es war nicht das erste Mal.
Ja.
Aber es war das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, dass daraus direkt ein Tötungsdelikt geworden ist.
Ja.
Und ich war tatsächlich damals auch beim ersten Tag, als das vor Gericht in Heidelberg verhandelt wurde. Leider nicht bei den darauf folgenden Tagen, weil der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Aber ich erinnere mich noch an den Anfang von dem Verfahren und daran, dass ich in diesem Saal gesessen habe und rechts und links Leute von mir saßen und ganz vorne als Nebenkläger bzw. Nebenklägerin saß auch quasi jemand, der die Familie des Opfers vertreten hat. Und ja, ich weiß noch, dass es schon Gespräche gab, bevor das eigentliche Verfahren gestartet hat, also bevor die tatsächliche Verhandlung losging, dass es Gespräche gab in die Richtung von, ja, das wird sowieso wieder ja in Richtung Maßregelvollzug gehen, weil der Täter in dem Fall eine paranoide Schizophrenie hat und das klar ist. Was ich damals interessant fand, und darüber würde ich mich auch gerne heute mit dir noch in der Folge unterhalten, ist, dass von vornherein gefühlt klar war, dass der Täter zu dem Zeitpunkt der Tat eine Psychose hatte. Und das fand ich persönlich ganz interessant, weil ich dachte, dass das indirekt impliziert, dass das MVZ in Wiesloch diese Psychose, die der Mann hatte, während der Ausgangsstufe nicht in den Griff gekriegt, in Anführungszeichen, also nicht mit Medikamenten so therapieren konnte, dass die nicht mehr vorlagen. Weil rein die Existenz einer Diagnose von einer paranoiden Schizophrenie reicht ja nicht nur, um jemanden schuldunfähig oder eingeschränkt schuldfähig zu sprechen. Und da bin ich richtig gespannt, auch was du darüber denkst, was du dazu sagst. Long story short, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, als das passiert ist und auch sehr gut an die Angst, die man so rundherum gemerkt hat, so lange bis er gefasst wurde.
Ja. Ja, ich kann mich, wie gesagt, auch noch sehr gut daran erinnern, als ich davon erfahren habe. Ich war, wie gesagt, in Berlin. Ich war gerade auf dem Weg oder beziehungsweise war gerade fertig gemacht, weil zu dem Zeitpunkt ich auf ein Festival gehen wollte oder ich auch hingegangen bin. Und ich weiß noch, ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wie ich fertig gemacht schon da stand und jetzt wir wollten gerade los und ich gucke noch aufs Handy und sehe natürlich, dass alle WhatsApp-Gruppen, die so gerade die Arbeit betreffen, explodieren natürlich. Also natürlich haben auch die Mitarbeiter das alles reingeschickt haben, die zu dem Zeitpunkt gerade auf Station waren, haben geschrieben, hey, da ist was passiert, wir wissen nicht genau was. Und dann kamen natürlich auch schon die ganzen Eilmeldungen. Und am Anfang war ja auch gar nicht klar, welche Station war es. War es wirklich die forensische Klinik oder war es vielleicht auch die Allgemeinpsychiatrie? Und ich weiß noch, wie ich erstmal total geschockt war, dass das bei uns passiert ist. Und direkt der erste oder zweite Gedanke war direkt, hoffentlich keiner von unserer Station, hoffentlich keiner von meinen Patienten. Was erstmal irgendwie voll kurzsichtig gedacht ist, so, weil ich meine, natürlich, da ist eine Person gestorben und das hat mich in dem Moment richtig schockiert. Und gleichzeitig denkt man natürlich direkt, oh Gott, habe ich was falsch gemacht? Habe ich was übersehen? Könnte ich da irgendwie, könnte ich irgendwie dazu befragt werden? Könnte ich irgendwie dafür, könnte es irgendwie den Gedanken geben, dass ich da was falsch gemacht habe? Weißt du, was ich meine?
Ja, sodass direkt irgendwie diese
Sorge kommt, halt ich als Behandlerin genau in dieser Klinik, ich als Behandlerin von forensischen Patienten, weil ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, welche Station und wer es war.
Ja. Wenn es einer deiner Patienten ist, dass du irgendwas falsch gemacht hast, dass du falsch behandelt hast, dass du hättest irgendwas sehen müssen, was du nicht gesehen hast.
Genau, also der Gedanke kam, vor allem auch, weil manchmal werden ja auch Patienten quer verlegt, also manchmal verlegen wir Patienten auf offene Stationen oder auch auf andere geschlossene Reha-Stationen. Und da kann es natürlich auch sein, dass, keine Ahnung, jemand, der vor kurzem verlegt wurde, der von mir dann vielleicht als rehabilitiert genug angesehen wurde, zum Beispiel in einen offenen Bereich zu wechseln, nehme an, diese Person wäre gerade dann losgegangen und hätte jemanden umgebracht. Also, ne? So das, direkt kamen halt solche Sorgen hoch bei mir und hat sich quasi dazugesellt zu diesem Schock, dass es bei uns passiert ist und dann auch direkt der Gedanke, okay, wie werden jetzt die nächsten Tage auf Arbeit? Wie geht's den Kollegen, die das mitbekommen haben? Und auch natürlich den behandelnden Kollegen, also die Personen, die wirklich an dem Patienten dran waren. Weil ich mir auch in den nächsten Tagen die Vorstellung, halt da nah dabei zu sein und da quasi wie, nicht richtig involviert zu sein, aber quasi am Behandlungsprozess involviert zu sein. Ich stelle es mir einfach sehr schwer vor, da durch diese Tage zu gehen und eben da diese, da kommen ja dann, da finden dann ja auch Gespräche statt und natürlich ist man dann erstmal im Fokus und das Team wächst zusammen und man spricht darüber und ich finde auch in dem Moment ist auch so der Teamzusammenhalt in der ganzen Forensik sehr stark spürbar geworden. Und dennoch ist es natürlich eine total schwere Situation für die Mitarbeiter, gerade für die, die nah dran waren.
Wollte ich gerade sagen, weil natürlich eins der ersten Themen, die angesprochen werden, ist natürlich das Schuldthema. Ja. Wer war es? Wer hätte es sehen müssen? Wer hat es nicht gesehen? Und also finde ich persönlich an der Stelle nachvollziehbar, die Frage zu stellen. Auf der anderen Seite ist es halt je nach Situation auch Teil des Risikos, das nun mal besteht im Maßregelvollzug, in diesem Spagat zwischen Einschätzung, Therapie, Behandlung und ja, auch geschlossenen, verschlossenen Türen und gleichzeitig dem Anspruch des Gesetzes zu lockern, zu rehabilitieren, in die Gesellschaft zu reintegrieren. Und ich glaube, was in solchen Situationen ganz oft, und ich will das nicht schwächen, ich will nicht sagen, dass das in Ordnung war, was da passiert ist und dass da keine Fehler gemacht wurden oder sowas, sondern einfach nur, dass in dem Moment, in dem man natürlich nicht darüber nachdenkt, in wie vielen Situationen Behandlerinnen und Behandler richtige Entscheidungen treffen und Dinge gut machen. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie bei, ja, bei allen anderen Fehlern am Ende des Tages in allen möglichen Bereichen, dass man immer dann anfängt zu schimpfen, wenn ein Fehler passiert, aber nicht zu loben, wenn nichts Schlimmes passiert. Ja. Was natürlich total nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite, da ist eine 30 Jahre junge Frau gestorben. Und da kann man jetzt natürlich auch nicht sagen, naja, gut, passiert. Weil sowas darf nicht passieren.
Ja. Genau, deswegen gab es ja auch diese ganzen Besprechungen. Deswegen, natürlich war der Aufschrei groß und natürlich gerade auch in der Öffentlichkeit wurde ganz schnell natürlich die Frage gestellt, wer hat hier Fehler gemacht, was ist falsch gelaufen, wie hat das passieren können. Und natürlich wurde das auch alles geprüft. Es gab ganz viele Gespräche. Es gibt generell in der forensischen Psychiatrie immer ausführliche Gespräche mit den involvierten Mitarbeitern, wenn zum Beispiel jemand entweicht oder auch flüchtet. Vielleicht kurze Side Note. Wir unterscheiden zwischen Entweichung und Flucht. Entweichung bedeutet, wenn jemand im begleiteten Ausgang, also wenn er eigentlich draußen sein darf und sich dann aber entfernt, halt quasi entweicht. Und Flucht ist wirklich so ein Ausbrechen, so nachts übers Dach klettern und runterspringen und dann abhauen. In dem Fall war es jetzt ja eben eine Entweichung, keine Flucht. Was aber im Nachhinein eigentlich aber unerheblich ist. Ich meine, die Person ist halt gegangen und sie durfte nicht gehen. Und es gibt immer wieder Gespräche, auch eben bei jeder Art von Entweichung und Flucht wird es immer nachbesprochen, wird immer geguckt, okay, was hätten wir anders machen können, was lernen wir daraus vielleicht für die Zukunft. Und gerade bei dieser Thematik, gerade bei diesem Vorfall, vielleicht nehmen wir das jetzt direkt mal mit auf, war es so, dass natürlich auch geguckt wurde, okay, Schritt für Schritt, wie ist es abgelaufen? Wie haben sich die Pfleger in dem Moment verhalten? Wer hat wann den Notruf gedrückt? Wer hat wann die Polizei alarmiert, wer ist wann dem Pfleger, dem Patienten hinterhergegangen und wer ist bei den anderen Patienten geblieben, die ja auch in dieser Gruppe in Richtung Arbeitstherapie waren. Das Outcome von diesen Gesprächen war, dass die Mitarbeitenden da nichts falsch gemacht haben. Also die haben sich alle komplett nach Richtlinien verhalten, nach den Regularien, die wir eben haben, dass wir eben in solchen Notfällen, zum Beispiel Entweichungen, haben wir sogenannte Leitlinien, wie wir uns zu verhalten haben. Und denen wurde komplett gefolgt. Und da gab es wirklich keinen Schritt, wo man jetzt sagen könnte, okay, die Mitarbeiter hätten da irgendwie was versäumt oder irgendwas nicht gesehen. Gerade auch vielleicht, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir mal kurz auf die Pflegekräfte eingehen, die da ja anwesend waren. Denn es war auch in den Medien natürlich viel Thema, okay, warum hat dieser Pfleger, der da ja dahinter hergegangen ist, warum hat er den nicht gegriffen? Warum hat er diesen Patienten nicht zu Boden gebracht und irgendwie am Boden fixiert, dass der nicht weitergehen konnte? Und es ist auch eine Frage, die sehr deutlich auch bei dieser Sondersitzung gestellt wurde. Auch eben, also die Frage, warum wurde da nicht mehr gemacht? Das ist natürlich eine Frage, die ganz viele Menschen zu dem Zeitpunkt im Kopf hatten und die auch in den sozialen Medien hochgekocht ist. Und darauf wollten wir gerne ganz kurz eingehen.
Es gibt nämlich mehrere unterschiedliche Gründe, weshalb der Pfleger nicht stärker eingegriffen hat. Zum einen ganz grundsätzlich, Pflegekräfte im Maßregelvollzug haben keine besonderen hoheitsrechtlichen Befugnisse. Die dürfen nicht mehr als jeder andere Bürger, der einen Straftäter festhalten kann, wenn er sieht, dass diese Person eine Straftat begeht. Das heißt, auch im Maßregelvollzug werden nicht nur Pfleger oder Pflegekräfte eingestellt, die besonders muskulös sind oder eine Sonderausbildung in irgendeiner Kampftechnik haben oder die speziell geschult sind dafür, Leute auf den Boden zu ringen. Selbst nur zum Vergleich, selbst die Polizei geht unseres Wissens nach beispielsweise an Menschen, die ein Messer in der Hand haben, nicht auf ein paar Meter ran und versucht, denen das Messer aus der Hand zu reißen oder die auf den Boden zu drücken, weil es lebensgefährlich ist für die Person, die sich jemandem, der bewaffnet ist, nähert. Und tatsächlich ist es so, dass man insbesondere bei Patienten mit paranoider Schizophrenie, dadurch, dass sie absolut unglaubliche Kräfte entwickeln, dass es immer gefährlich ist, jemanden anzufassen oder zu nah an jemanden ranzugehen oder jemanden zu provozieren, der in der Psychose ist. Und davon mussten die Pflegekräfte in dem Moment ausgehen.
Und der ja auch sichtlicherweise gerade die Absicht hat zu fliehen. Das heißt, wenn ich mich in dieser Situation vorstelle, dann hätte ich auch Bedenken, okay, die Person will eindeutig gehen und es ist jemand, der in der Vergangenheit auch schon gewalttätig war, der potenziell vielleicht gerade in der Psychose steckt oder der vielleicht gerade irgendeinen Film hat. Und da dann ranzugehen und den festzuhalten, ist ja schon ein Risiko für mich. Ne? Also ich meine, die Person, wenn die wirklich nicht will, wenn die wirklich nicht zurück will, dann wird die sich wehren. Und ich alleine weiß nicht, ob ich in der Situation es gemacht hätte. Ich glaube eher nicht.
Und das ist im Grunde genau der Punkt, den man selber ja auch gelehrt bekommt bei sowas wie Erste-Hilfe-Schulungen, dass das Erste, was man machen muss, ist, sich selber zu schützen, Eigenschutz, Eigensicherung, bevor man irgendwas anderes macht. Und das kommt im Grunde, zahlt direkt auf den zweiten Punkt ein, dieses Thema Sicherheitsbedenken, dass Pfleger halt auch keine spezielle Ausrüstung haben. Die tragen keine schutzsichere Weste oder irgendwie eine besondere Polsterung oder sowas. Das heißt, ist es für die Pflegekräfte nicht weniger gefährlich als wie für irgendeinen Passanten.
Ja. Und was ich auch noch, was mir gerade auch noch eingefallen ist, was ich noch dazu sagen möchte, ist, also zum einen ist es ein Risiko für die Person, den Patienten in dem Moment festzuhalten, der sich bestimmt wehren wird. Und zum anderen sind eben, wie wir gerade gesagt haben, Entweichungen jetzt nichts super selten Auftretendes einmal in 10 Jahren. Sondern es ist was ab und zu mal auftritt und was, also jetzt, wie gesagt, ich glaube in den letzten, gerade hier im Umkreis, in den letzten 40, 50 Jahren sicherlich, nicht passiert ist, dass es da irgendwie in einer derartigen Straftat geendet hat. Von daher, die meisten Entweichungen, ne, da habe ich ja auch einige miterlebt, die meisten Entweichungen verlaufen total glimpflich. Die Patienten hauen ab oder entweichen, kommen aus dem Ausgang nicht zurück. Die, keine Ahnung, die holen sich dann an der Tanke, holen die sich dann eine Pulle Alkohol und kommen dann total oft auch wieder zurück und stehen dann, keine Ahnung, nachts um 3 wieder vor der Station, weil sie halt einfach nirgendwo anders hin können. Oder sie gucken, dass sie möglichst schnell, möglichst weit wegkommen. Weil ich meine, sie wissen, sobald man es bemerkt hat, kommt Fahndung und dann ist Polizei hinten dran und dann versuchen die sie zu kriegen. Und kriegen sie auch meistens. Von daher konnte dieser Mitarbeiter und zu dem Zeitpunkt, als der Patient entwichen ist, konnte niemand sich denken oder niemand hat da den Gedanken gehabt, okay, da wird jetzt was passieren. Sondern die Erwartung an diese Entweichung war, die wird ablaufen wie andere Entweichungen auch. Wir müssen gucken, dass wir ihn schnell kriegen. Das ist immer die Devise, das wird auch immer gemacht. Aber es ist nicht zu erwarten, dass da jetzt was ganz, ganz Schlimmes passiert, weil es eben sonst auch nicht der Fall ist. Und in dem Sinne finde ich jetzt auch nicht, dass man das von der Person hätte erwarten können, sich da mit ihrem Leben reinzuschmeißen und da ihr Leben zu riskieren oder eben die Gesundheit zu riskieren, wenn davon ausgegangen wird, dass die Polizei gleich kommt und ihn einfach einsammelt und wieder zurückbringt.
Zudem muss man auch berücksichtigen, dass Pfleger oder Pflegekräfte im PZN umfassende Schulungen bekommen im Bereich Deeskalationsmanagement. Das heißt, natürlich werden die in puncto Deeskalation geschult für Situationen wie Flucht oder Entweichung, wenn sie bei der Flucht dabei sein sollten oder so. Und in dem Fall von dieser Situation war es ja tatsächlich auch so, dass der Pfleger versucht hat, den entweichenden Mann zu beruhigen, aber dass es eben nicht funktioniert hat. Und am Ende des Tages kann man dem Pfleger oder der Pflegekraft keinen Vorwurf machen, wenn sie das tut, was nach Prinzip ablaufen sollte. Und ich finde, zu sagen, die Person hätte sich auf diesen Täter werfen müssen und das verhindern müssen. Wenn man jetzt mal einen Schritt zurücktritt und kurz überlegt, ob man selber das machen würde, wie können wir von anderen Leuten, die dafür nicht ausgebildet sind, erwarten, dass sie sich verhalten wie, es tut mir leid, aber wie lebensmüde Helden, wenn wir selber im Zweifelsfall das gar nicht machen würden?
Vor allem mit dem Wissensstand, den er ja da hatte, eben davon auszugehen, dass die Entweichung ereignislos verlaufen wird. Ne? Also ich meine, das ist ja auch nochmal drin. Ich meine, hätte der vielleicht eine halbe Stunde in die Zukunft gucken können und gesehen, dass da eine Frau am Ende gestorben wäre, hätte er sich bestimmt anders verhalten im Moment. Aber er musste in diesem Moment davon ausgehen, dass diese Entweichung verläuft wie die Entweichung zuvor.
Vielleicht zum Vergleich. Einige von euch erinnern sich sicherlich noch an unsere Nekrophilie-Folge, in der wir über den Taximörder vom Bodensee gesprochen haben. Und dieser Täter hat damals zwei Frauen auf sehr brutale Art und Weise getötet. Und tatsächlich ist er damals nicht paranoid schizophren gewesen, sondern wusste, dass das, was er da tut, falsch ist. Er war zwar psychisch krank, aber er hatte nicht den Bezug zur Realität verloren. Und an der Stelle ist tatsächlich, also der ist im Mai 2011 auch aus dem PZN hier in Wiesloch geflohen und war tatsächlich ein oder sogar zwei Tage weg und wurde ein oder zwei Tage gesucht. Und ich weiß noch, dass auch das damals hier war richtig was los. Ich habe damals zwar noch gar nicht hier gewohnt, aber in ganz Deutschland war richtig was los, weil der abgehauen ist. Und in diesen zwei Tagen, wenn man sich jetzt unterschiedliche Quellen anguckt, hat er eine Person ein bisschen bedrängt, maximal. Aber es gab keine gerichtlich verwertbaren Straftaten in dieser Zeit. Und das vielleicht so ein bisschen im Verhältnis gesetzt dazu, wie oft sowas passiert und dass selbst bei jemandem, von dem man so massive Straftaten erwartet, keine Straftaten begangen werden in der Zeit, bringt vielleicht noch mal so ein bisschen die Perspektive rein, warum Behandelnde oder auch Pflegekräfte in dem Moment nicht erwarten, dass innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten eine so brutale Straftat passiert. Und ich will das an der Stelle gar nicht relativieren. Ich will gar nicht sagen, dass es in Ordnung ist, dass Menschen aus dem MVZ entweichen oder fliehen, sondern nur so ein bisschen erklären, warum die Erwartung an der Stelle auch einfach nicht ist, dass so krasse Straftaten passieren.
Ja. Ja, und ich meine, dass das halt einfach immer wieder passiert. Das kann man jetzt finden, wie man will, aber es ist halt einfach Realität. So, ich meine, wir sind ja, wie du vorhin gesagt hast, in diesem Spannungsfeld zwischen Sicherung und Behandlung und Therapie und Rehabilitation. Und da haben wir den Auftrag, Lockerungsstufen zu geben. Die unterscheiden sich immer, je nach psychiatrischer Klinik, immer ein bisschen, welche Lockerungsstufen es speziell gibt. Aber alle Patienten müssen gerichtlich gelockert werden. Einfach aus dem Grund, dass es im Maßregelvollzug nicht nur um Sicherung geht, sondern wir sollen die rehabilitieren. Wir müssen gucken, dass die sich wieder an den Alltag gewöhnen, dass sie wieder arbeiten gehen und dass sie dann am Ende zurück ins Leben finden können. Und das geht eben nicht, wenn du jemanden 5 Jahre lang wegsperrst und dann auf einmal die Türen aufmachst und sagst, jetzt guck, wie du klarkommst.
Jetzt haben wir unfassbar oft das Wort Maßregelvollzug, MVZ, forensische Psychiatrie, wie auch immer, benutzt und sind einfach mal davon ausgegangen, dass ihr als fleißigen Blackbox der Psycrime-Podcast-Hörerinnen und Hörer wisst, was Maßregelvollzug ist. Aber für diejenigen von euch, die sich vielleicht die ganze Zeit fragen, ich finde es interessant, Mädels, aber ich habe keine Ahnung, wovon ihr gerade redet. Der Maßregelvollzug ist eine sehr spezielle Form der Unterbringung für Menschen, die Straftaten begangen haben, aber gleichzeitig psychisch krank oder suchtkrank sind und deswegen nicht oder nur eingeschränkt schuldfähig waren zum Zeitpunkt der Tat. Also das heißt nicht, jeder, der eine psychische Störung hat oder suchtkrank ist und eine Straftat begeht, kommt automatisch in den Maßregelvollzug, sondern die Frage ist da immer, war die Person während der Tat, also zum Tatzeitpunkt, einsichts- bzw. steuerungsfähig?
Mit einsichts- und steuerungsfähig meinen wir dabei, ist die Person in der Lage, das Unrecht ihrer Tat zu sehen, also einzusehen, dass es gerade rechtswidrig ist, was sie tut. Und wenn sie das ist, kann sie sich nach dieser Erkenntnis quasi steuern. Also wenn ich weiß, dass das jetzt gerade nicht in Ordnung ist, was ich mache, kann ich mich dann selbst dabei stoppen, es zu tun, oder kann ich das nicht?
Und die wahrscheinlich häufigste Erkrankung im Maßregelvollzug ist naheliegenderweise, zumindest bei nicht suchtkranken Personen, die paranoide Schizophrenie. Denn in der paranoiden, oder mit der paranoiden Schizophrenie geht einher, dass Menschen den Bezug zur Realität verlieren. Und spätestens da kann man, wenn das zum Tatzeitpunkt vorliegt, nicht davon sprechen, dass die Leute noch wissen, was richtig und was falsch ist. Und es gibt unterschiedliche Erkrankungen, die dazu führen können, dass man, wenn man gleichzeitig eine Straftat begeht und erkrankt ist und die Symptome der Erkrankung dazu führen, dass man nur eingeschränkt oder gar nicht einsichts- oder steuerungsfähig ist, dass man dann eben in die forensische Psychiatrie kommt. Und die Bandbreite an Erkrankungen, die dazu führen können, ist sehr, sehr breit. Aber die häufigsten beiden sind paranoide Schizophrenie oder auch Suchtkrankheiten. Denn da geht es ganz oft um sowas wie Beschaffungskriminalität. Also Leute, die Straftaten begehen wie Diebstahl oder ein gewaltvoller Überfall oder sowas und sich quasi Geld oder Wertgegenstände errauben, in Anführungszeichen, um damit ihren Suchtdruck bzw. ihren Konsum zu finanzieren, um diesen Suchtdruck loszuwerden, den sie empfinden. Und an der Stelle ist es dann tatsächlich so, dass man sagt, okay, die Sucht ist ursächlich gewesen dafür, dass die Person diese Straftat begeht. Wäre sie nicht süchtig gewesen, hätte sie diesen Suchtdruck nicht gehabt, dann hätte sie keine Straftat begangen, also keinen Raub begangen. Also was müssen wir machen? Gefängnis wird da nicht viel helfen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass diese Person nicht mehr substanzabhängig ist, damit es keine Notwendigkeit mehr gibt, Beschaffungskriminalität zu begehen.
Dabei unterscheidet man in Deutschland zwischen Paragraph 63 und Paragraph 64. Das sind einfach zwei verschiedene Bereiche des Maßregelvollzugs, würde ich mal sagen. Manche Kliniken haben beide Bereiche, manche Kliniken nur eins davon. Paragraph 63 beschreibt dabei eigentlich alle möglichen vorkommenden psychischen Erkrankungen außer Sucht. Und der Paragraph 64 beinhaltet dann alle Straftaten, die von psychisch Kranken begangen werden, bei denen die psychische Erkrankung eben Sucht heißt.
Und warum genau heißt es Paragraph 63 und 64? Weil das zwei Paragraphen sind, die man im Strafgesetzbuch findet, nach denen dann geurteilt wird. Das heißt, jemand wird nach Paragraph 63 oder nach Paragraph 64 zur Unterbringung im Maßregelvollzug verurteilt. Und das bedeutet dann je nach Paragraph entweder wegen Beschaffungskriminalität aufgrund einer Suchterkrankung oder aufgrund fehlender oder eingeschränkter Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit aufgrund einer schweren psychischen Störung.
In dem hier dargestellten Fall und in der Klinik, in der wir uns quasi in diesem Fall heute befinden, haben wir ausschließlich Paragraph 63. Das heißt, in dieser Klinik sind Menschen untergebracht, die eben alles andere außer Sucht haben, obwohl ich gerade, während ich das sage, merke, dass das nicht stimmt. Denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, die auch Doppeldiagnosen haben, also die quasi dann eine paranoide Schizophrenie haben und suchtkrank sind. Und da geht es dann halt quasi darum, welche Krankheit ist da jetzt primär zum Zeitpunkt der Unterbringung eben. Welche Krankheit steht da eher im Vordergrund? Aber das, glaube ich, wenn wir da jetzt in die Einzelheiten gehen, wird das diese Folge sprengen. Fürs grundlegende Wissen haben wir jetzt, glaube ich, alles, was so wichtig wäre, um sich ein Bild vom Maßregelvollzug zu machen. Jetzt haben wir aber ja am Anfang der Folge gesagt, dass wir diese Folge hier gemacht haben oder auch machen wollten unbedingt, weil wir eben über dieses zentrale Thema Überbelegung im Maßregelvollzug sprechen wollten. Der Fall heute passt deswegen sehr gut dazu, da er im Jahr 2023 passiert ist. Und das ist genau in der Zeitperiode, in der Zeitdauer, in der die Maßregelvollzüge in Deutschland schon seit Jahren immer wieder melden, dass sie einfach überbelegt sind, dass sie maßlos überbelegt sind, dass Menschen, die eigentlich in Zweibettzimmer liegen würden, auf einmal zu viert in diesem Zweibettzimmer liegen, dass teilweise Patienten keine Kleiderschränke zur Verfügung haben, dass es teilweise in manchen Maßregelvollzugseinrichtungen zu viele Patienten auf zu wenig Personal gibt und dass teilweise auch Menschen deswegen, also verurteilte Straftäter, dann teilweise in Freiheit darauf warten, bis sie einen Platz im Maßregelvollzug bekommen, bis sie dann reingehen können. Das passiert auch. Und weil das auch in meiner Zeit im Maßregelvollzug so ein präsentes Thema war und auch in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, ich habe 2020 begonnen, dort zu arbeiten, und ich habe sehr deutlich gemerkt, wie eben diese Überbelegung immer weiter zugenommen hat und wie auch die Behandlung der Patienten deswegen sich immer weiter verändert hat. Man musste sich neu anpassen, man musste manchmal schneller reagieren, man musste manchmal anders behandeln oder anders Plätze freischaufeln. Man hat gemerkt, wie Patienten in angespannten Situationen sind, in denen sie eigentlich nicht hätten sein sollen, weil der Maßregelvollzug ein Ort der Therapie und Besserung sein sollte. Und teilweise aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn da Menschen, die alle schwerst psychisch krank sind, in Doppelzimmern zu viert liegen, ist es einfach halt kein Raum, der wirklich Möglichkeit zur Heilung lässt. Und da nicht nur ich diesen Eindruck habe, sondern das, wie gesagt, immer wieder von mehreren Maßregelvollzugseinrichtungen in Deutschland gemeldet wurde und es teilweise auch eine Dokumentation über den Maßregelvollzug in Berlin dazu gibt, wo solche richtigen Missstände aufgedeckt wurden, wollten wir dieses Thema gerne hier mitnehmen, da wir auch ein Aufklärungspodcast sind und das einfach ein Thema ist, das, wie ich finde, Raum bekommen sollte, darüber zu sprechen. Um das Ganze jetzt ein bisschen auf Fakten zu basieren und weniger auf meine Erfahrungen oder die Dinge, die ich gehört und gesehen habe, sondern genau auf Umfragen basieren zu lassen, haben wir die Ergebnisse einer Umfrage der DGPPN mitgebracht aus dem Jahr 2021.
Das DGPPN steht übrigens für die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde.
Diese Umfrage wurde gestartet, weil eben diese mediale Berichterstattung, von der ich auch gerade gesprochen habe, einfach immer deutlicher wurde und ein sehr herausforderndes Bild gezeichnet hat. Also immer mehr Reportagen gab es dazu, immer mehr Artikel kamen raus, immer mehr Maßregelvollzugseinrichtungen haben Alarm geschlagen. Und vor diesem Hintergrund wurden die Einrichtungsleitungen in Deutschland befragt. Insgesamt wurden 78 Einrichtungen des Maßregelvollzugs in Deutschland befragt und zentrale Themen waren dabei Strukturdaten der Einrichtungen, Belegungs- und Personalsituationen, besondere Vorkommnisse, Unterstützung durch Fachaufsichten oder auch besondere Patientenmerkmale. Und die Ergebnisse zeichnen ein sehr eindeutiges Bild. Von diesen 78 angeschriebenen Einrichtungen haben 45 an der Umfrage zumindest teilweise teilgenommen. Und von diesen 45 teilgenommenen Maßregelvollzugseinrichtungen haben 68,5% eine deutliche Überbelegung beklagt. Es wurde berichtet von einem deutlichen Mangel an Personal und auch an Räumen. Und gleichzeitig wurde angegeben, dass Patienten auch deswegen keine angemessene Behandlung mehr erfahren können. Etwa jeder fünfte Patient sei länger als 10 Jahre im Maßregelvollzug untergebracht und jede dritte Klinik berichtete eine steigende Zahl an körperlichen Übergriffen durch Patienten.
An dieser Stelle muss ich einmal kurz einhaken, denn ich würde gerne auf zwei Dinge ganz konkret hinweisen. Zum einen, wenn wir uns angucken, dass etwa jeder fünfte Patient länger als 10 Jahre im Maßregelvollzug untergebracht ist, ist das, denke ich, ein sehr deutlicher Indikator dafür, dass dieses allgemein verbreitete Vorurteil, Maßregelvollzug ist sowas wie Kuschelknast, offensichtlich nicht stimmen kann, wenn, wie gesagt, 20% der Leute länger als 10 Jahre da bleiben. Und zum anderen würde ich an der Stelle gerne anmerken, dass man selbst für eine Ohrfeige in den Maßregelvollzug kommen kann. Das heißt, etwas, für das ich normalerweise vor Gericht vielleicht eine Bewährungsstrafe oder eine Geldstrafe oder so kriegen könnte, wenn ich währenddessen beispielsweise eine Psychose hatte, während ich jemandem eine Ohrfeige gegeben habe, dann kann das dazu führen, dass ich mehrere Jahre im Maßregelvollzug verbringe.
Ja, und einer der Maßregelvollzüge, die quasi am lautesten Alarm geschlagen haben, war der Maßregelvollzug in Berlin. Denn da ist im April 2024 der ärztliche Leiter des Krankenhauses des Maßregelvollzugs in Berlin aus Gewissensgründen von seinem Posten zurückgetreten. Er hat in seinem Kündigungsschreiben die Zustände in seiner Klinik als katastrophal bezeichnet und hat von einer Situation ohne konkrete Perspektive auf Besserung gesprochen. Er hat betont, dass die Entwicklungen der letzten Jahre, insbesondere der letzten 12 Monate, zu Situationen geführt hätten, die er mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren könne und hat kritisiert, dass die Patienten nicht ausreichend therapiert werden würden und dass die Beschäftigten durch diese angespannte Situation immer mehr zermürbt werden würden.
Dazu muss man sagen, dass der Berliner Maßregelvollzug Anfang Februar 2024 626 stationäre Patienten hatte, obwohl dieser Maßregelvollzug rein planmäßig nur 549 Betten zur Verfügung hat. Das heißt, wir reden tatsächlich von über 70 Patienten, die mehr in dieser Klinik und in diesen Räumlichkeiten untergebracht waren, als es tatsächlich eigentlich Betten zur Verfügung gibt. Und diese Überbelegung hat dazu geführt, dass Straftäter, die eigentlich im Maßregelvollzug hätten untergebracht werden sollen, dann doch im Regelvollzug, also in einem ganz normalen Gefängnis untergebracht wurden. Und das Ganze kommt einem nämlich so lange okay vor, bis man sich selber vorstellt, dass einer der eigenen Angehörigen oder Freunde beispielsweise unter einer paranoiden Schizophrenie leidet oder eine Psychose hat und im Zuge dieser Psychose dann jemandem anders eine Ohrfeige gibt und dafür in den Maßregelvollzug kommen müsste, um dort behandelt zu werden, therapiert zu werden, die Unterstützung zu bekommen, die die Person braucht. Aber alles, was am Ende des Tages passiert, ist, dass die Person im Gefängnis, ins Gefängnis abgeschoben wird, in Anführungszeichen, weil es keinen Platz gibt in der Psychiatrie, also im Maßregelvollzug. Und dort zwar Medikamente bekommt und vielleicht auch so ein bisschen Therapie, aber so wirklich die Hilfe, die diese Person braucht, bekommt sie dann nicht. Und spätestens in dem Moment, wo man sich das vorstellt, müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir das System, so wie es jetzt gerade funktioniert, nicht aufrechterhalten können, wenn die Pflegekräfte in der forensischen Psychiatrie Angst haben müssen um ihre körperliche Unversehrtheit, wenn die Patienten Angst haben müssen, dass sie zu viert in Zweierbettzimmern schlafen, wenn tatsächlich psychisch erkrankte Menschen, die sich das nicht ausgesucht haben, Angst haben müssen, dass sie nicht die Therapie bekommen, die sie brauchen, sondern ins Gefängnis verbracht werden, indem man ihnen nicht ansatzweise so gut helfen kann, wie man es könnte, wenn der Maßregelvollzug genügend finanzielle Mittel und genügend Plätze und genügend Personal hätte.
Und man findet es so lange in Ordnung, bis eine Person, die aufgrund einer psychischen Erkrankung vielleicht auch eine schwere Straftat begangen hat, bis die vielleicht nach, keine Ahnung, 4, 5, 6 Jahren, je nachdem, wie lange da diese Strafe dann festgelegt wurde für die Justizvollzugseinrichtung, bis diese Person nicht ausreichend behandelt, dann wieder in die Freiheit entlassen wird und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eben wieder rückfällig wird. Ich würde allerdings jetzt in diesem Moment nochmal kurz die Brücke schlagen zu unserem Fall aus dem PZN Wiesloch. Jetzt haben wir ja ganz viel über Überbelegung gesprochen und was die Patienten da quasi durchmachen und erleben müssen. Es ist so, dass gerade in Bezug auf diesen Fall im PZN Wiesloch zwar das Problem der Überbelegung angesprochen wurde, es aber am Ende nicht als ursächlich für dieses Ereignis und für diese Tat angesehen wurde. Es wurde in dieser Sondersitzung deutlich angesprochen und auch mehrfach, und deswegen war es für uns auch mit ein Anlass, auch dadurch, dass es eben in diese Zeitperiode fällt, wo eben alle Alarm geschlagen haben, war es für uns ein Anlass, diesen Fall da mit reinzunehmen, weil es eben da diskutiert wurde. Und es war natürlich auch so, ne, was alle möglichen Maßregelvollzugseinrichtungen berichtet haben, dass da Patienten zu viert in Zweierzimmern sind, dass die teilweise keine Schränke haben, wo sie ihr Zeug reintun können, dass die Behandlung teilweise ausfällt, dass Visiten ausfallen, dass Gespräche ausfallen, weil es einfach halt viel zu tun ist und die Mitarbeitenden einfach nicht hinterherkommen, dass es Personalmangel gibt. Es ist so, dass ich jetzt mittlerweile nicht mehr im PZN Wiesloch arbeite, einfach aus dem Grund, weil ich mich auch nochmal auf meine psychotherapeutische Ausbildung nochmal fokussieren wollte. Als ich gegangen bin, war es so, dass da auch neue Stationen geöffnet haben. Das heißt, da sind nochmal sehr, sehr viele Betten aufgegangen, um diese Überbelegung auszugleichen, um dafür zu sorgen, dass eben die Situation wieder tragbar gemacht werden kann. Ich kann jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, wie es da aktuell aussieht. Allerdings ist es so, dass eben, wenn man jetzt komplett Deutschland nochmal anguckt, dass die Maßregelvollzugseinrichtungen einfach halt immer noch Alarm schreien und dass die immer noch sagen, hey, es geht nicht, es funktioniert nicht. Und was ich in diesem Zusammenhang gerne sagen möchte, ist, dass das Problem hierbei nicht bei den jeweiligen Maßregelvollzugseinrichtungen an sich liegt, also nicht bei den Mitarbeitern, nicht bei den Geschäftsleitungen, nicht bei den Chefärzten in dem Moment. Denn die tun alles, was sie können, die versuchen, das alles möglichst schnell auszuweiten, die versuchen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Vielmehr ist es halt einfach, ich würde sagen, ein politisches Problem, weil einfach der Maßregelvollzug ein Thema ist, was natürlich jetzt angeguckt wird, aber was in der Realität einfach, wie wir ja sehen, nicht schnell genug angepasst wird und nicht schnell genug diesem Problem gerecht geworden werden kann. War das jetzt gerade Deutsch? Ich weiß es nicht. Aber einfach, dass da mehr gemacht werden muss und dass das einfach noch mehr sichtbar gemacht werden muss, dass da einfach Menschen in Deutschland sind, die unter solchen Bedingungen da leben und dass es dann mittlerweile auch Ärzte gibt, die sagen, da mache ich nicht mehr mit.
Vielleicht, um das so als Abschluss zu dem, was tatsächlich im Maßregelvollzug bei Überbelegung passiert, nochmal zu verdeutlichen. In Berlin hat sich die Nationale Stelle zur Verhinderung von Folter tatsächlich den Maßregelvollzug in Brandenburg angeschaut. Und in deren Bericht wurde vorgelegt, dass je nach Belegungsdruck untergebrachte Personen auf dem Fußboden liegenden Matratzen schlafen müssen. Und ich denke, solange wir in Deutschland in den Maßregelvollzügen das Thema haben, dass wir nicht genügend Plätze schaffen, um diese Menschen adäquat zu therapieren, um adäquat zu helfen, sorgt das natürlich dafür, dass es mehr Übergriffe gibt, mehr Aggressionen, mehr Zwischenfälle und am Ende des Tages auch eine schlechtere Therapie von den Menschen, die sich nicht ausgesucht haben, da zu sitzen oder in den MVZs therapiert zu werden und als Patienten da zu sein. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass immer weniger Leute sich dafür begeistern können, in einem Maßregelvollzug zu arbeiten, weil der Job gefährlicher wird, dadurch, dass sie Unterbelegung haben und die Patienten aufgrund der Situation im Maßregelvollzug natürlich immer angespannter werden und damit auch schwerer zu therapieren sind.
Ja, und halt die Voraussetzungen, unter denen man arbeitet, halt einfach zumindest in den letzten Jahren immer angespannter geworden sind. Ich hoffe, dass sich das entspannt, hoffe auch, dass sich es in meiner alten Arbeitsstelle entspannt hat, dadurch, dass eben da mehr Betten geschaffen wurden und dass da mehr Leute eingestellt wurden. Aber einfach die aktuelle Situation in Deutschland ist halt einfach nicht gut.
In Summe hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal, dass ihr lest, dass irgendwo aus einem Maßregelvollzug jemand entwichen ist, ihr nicht sofort mit dem Finger auf die Leute zeigt. Vielleicht habt ihr das bisher auch nicht getan, aber dass ihr jetzt ein bisschen mehr darüber wisst, was genau eigentlich da hinter verschlossenen Türen passiert, worum es überhaupt geht und was da auch an politischen Aspekten noch aufzuholen ist, nachzuholen ist, was wir verbessern müssen. Wenn das PZN in Wiesloch jetzt mehr Betten schaffen kann, ist das super. Dazu muss man sagen, dass wir in Baden-Württemberg leben. Das heißt, Baden-Württemberg hat natürlich andere finanzielle Mittel, als beispielsweise in Norddeutschland in manchen Bundesländern herrschen. Von daher, ja, hoffe ich, dass ihr das im Kopf habt, ihr das wisst. Und wenn ihr in dem Bereich arbeitet, dass ihr auf politischer Ebene an dieser Stelle etwas ändern könnt, dann bitte setzt euch dafür ein, weil, wie schon anfangs von unserer Hörerfrage so ein bisschen angesprochen, ihr wisst nie, wer im MVZ sitzt. Ihr wisst nie, ob ihr nicht irgendwann selber mal auf einem dieser Betten sitzen werdet oder eure Mutter oder eure beste Freundin oder euer Cousin. Also lasst uns irgendwie versuchen, soweit jeder von uns das kann, an dieser Situation was zu ändern. Und sei es auch nur, dass wir mehr darüber sprechen.
Ja, es einfach halt nur sichtbar machen. Und das auch nicht nur für irgendwie Angehörige, die eventuell im Maßregelvollzug sitzen, sondern vielleicht habt ihr auch Angehörige, die im Maßregelvollzug arbeiten oder vielleicht tut ihr es selbst. Und auch für die wäre es einfach toll, das sichtbarer zu machen, darüber zu sprechen und ja, vielleicht es irgendwann so sichtbar zu machen, dass die Situation sich auch irgendwann wieder entspannt und dass die Menschen, die dort arbeiten, sich wieder sicher fühlen können und die Patienten, die dort untergebracht sind, wieder die Behandlung bekommen, die sie brauchen.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir unsere ausnahmsweise mal sehr politische Folge mit dem üblichen Seid lieb zueinander.
Und wir sagen
Tschüss!
Das war Blackbox, der Cycling-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.
Ich müsste das wissen, ich arbeite in dem Bereich. Deutsche Gesellschaft für Psychotherapie. Warte mal.